Truth Horse Talk.
Horsemanship für mich bedeutet, die Charakterzüge eines Pferdes zu erkennen, um ihn dementsprechend auszubilden und mit ihm auf seine Art und Weise zu kommunizieren.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Kommen wir zum zweiten Teil mit dem George, wo es jetzt mehr ums Training und Showing und den George als Reitlehrer, Pferdetrainer, Richter und auch Kursleiter geht. Das ist ja wirklich sehr vielseitig. Vielleicht möchtest du generell so sagen, wie so deine Trainingsphilosophie aussieht und wie es zum Beispiel aussieht, wenn man ein Brittpferd hier hinbringt, was so die Vorgänge sind.
Also, wenn man Brittpferde hierher bringt, ist unheimlich wichtig, dass ich mal eine Information erstmal über das Pferd bekommen kann. Und auch noch, eins habe ich gelernt über die 35 Jahre jetzt oder ein bisschen mehr, in denen ich einfach Pferde ausbilde, ist, dass ich das Pferd für den Reiter ausbilde und nicht für mich. Früher hatte ich das System noch nicht kapiert. Also ich sag mal, die letzten 20 Jahre oder so habe ich immer die Pferde so ausgebildet, dass sie halt für mich perfekt laufen. Natürlich, wenn der Besitzer gekommen ist, habe ich gesagt, okay, jetzt machst du das und das. Und dann hat er eine Einführung da rein bekommen und die kamen auch mit ihren Pferden irgendwie zurecht. Inzwischen ist es ja so, wir fangen junge Pferde an, dann meistens nach ein paar Tagen sitzen wir schon da drauf, reiten im Schritt, Trab, Galopp, im Roundpen und nach, sage ich mal, einer Woche oder 10 Tagen sind die schon in der Reithalle und dann reiten wir die in der Reithalle und dann konditionieren die erstmal und gehen mit denen ins Gelände. Mhm. Also das ist erstmal die ersten 3 Monate, sage ich mal so. Ne? Und machen wenig Manöver. Nach so 2 Monaten ungefähr fangen wir an, ein bisschen mit den Seitengängen, ein bisschen Schenkel weichen, rückwärts richten, all so, was dazugehört. Und dann fangen wir an, wenn die Pferde schön gerade laufen, also im Schritttrab und Galopp. Und man kann sie, wenn man die loslässt, die laufen wirklich eine gerade Linie. Das ist das allererste, was ich haben möchte. Dann fange ich erst an, daran zu arbeiten, dass ich die geschmeidig mache, zum Nachgeben bringe, Schenkel weichen, Schulter rein, bisschen Kruppe rein, Travers, Raumwehr, was immer. Da fängt das Programm erstmal an. Und dann machen wir erstmal die vorbereitenden Lektionen auf die Seitengänge. Da gehört das Schenkelweichen, das Schulter herein dazu, da gehört dazu übertreten lassen nach außen, mit der Vorhand, mit der Hinterhand, gleichmäßiges übertreten lassen nach außen, dann Zirkel vergrößern, verkleinern, Bahn vergrößern, verkleinern und so weiter. Alles, was dazu gehört als Vorbereitung. Und dann irgendwann, wenn das Pferd fit dann ist, dann gehen wir halt über zu den Seitengängen.
Okay, also auch bei euch ist erstmal, so machen wir es ähnlich, ihr lasst die vorne erstmal ein bisschen in Ruhe, also nicht wie viele, es gibt ja Trainer, die binden die schon vorher aus und wollen die sofort rundreiten, sondern erstmal ein bisschen sich an das Reitergewicht gewöhnen und auch sich ausbalancieren lernen unterm Reiter. Und deswegen diese geraden Linien, große Linien, dass das Pferd einfach erstmal lernt, damit umzugehen.
Also ich versuche, dass die Pferde wirklich erstmal Konditionen kriegen, bevor dass ich anfange, irgendwas an denen zu arbeiten. Weil die Gefahr, dass man irgendwas überdehnt, Nackenband oder was immer, wenn man anfängt, ausgebunden zu longieren. Vor allem beim ausgebundenen Longieren gibt es ein Riesenproblem, das ist, dass das Hinterbein nicht immer mittrennt. Ja? Das heißt, wenn das Pferd ein bisschen im Maul gestört wird, dann gewöhnt es sich das an, nicht mehr ganz durchzuspringen. Mhm. Sonst muss man im Roundband dauernd mit der Peitsche hinterherrennen, dass er dauernd durchspringt. Mhm. Dann wird der Roundband aber für manche Typen Pferde zum Stress und Horror. Mhm. Dann wollen sie nicht mehr in den Roundband rein. Wenn man einen niedrigen Roundband hat, dann versuchen sie schon mit den Vorderbeinen da aussteigen zu wollen und so. Das ist viel zu früh einfach mit der Peitsche dabei gegangen und versucht irgendwie an der Versammlung zu arbeiten. So. Also das ist nicht in meinem Programm. Und vor allem, ich habe das beim Totsammels gelernt, die ersten Monate sollten die Pferde nur mit Sidepull geritten werden. Und das machen wir auch. Und wir wollen erstmal, dass sie nur im flotten Galopp vor allem, also bloß nicht langsam, sondern wirklich ein flottes Galoppieren, nicht schnelles, sondern flottes Galoppieren, wie das Pferd so schnell, dass das Pferd immer im Dreitakt springt. Ja, Trab ist ja meistens überhaupt kein Problem, das ist ja meistens im Galopp, taucht dann die Problematik auf. So, und daher muss ein Pferd immer so schnell galoppieren, wie es im Dreitakt springt. Das müssen die von Tag 1 lernen. Ganz wichtig. Und das muss man eine Zeit lang machen, bis man fühlt, okay, das ist gesättigt, das sitzt.
Ja, bis sie einen Rhythmus, ich sag immer, das Pferd muss im besten Rhythmus geritten werden. Ne? Genau, und der wird so langsamer, umso stärker das Pferd wird, wo wir aber von Monaten sprechen.
Ganz also, genau so ist das, ja.
Genau.
Das ist genau, was der Sean Friday mal gesagt hat, die ersten 4 bis 6 Monate zeigen wir denen, was wir von denen wollen.
Mhm.
Später fragen wir, dann sollen sie das tun. Also später entwickelt sich das zu einer Zeichensprache, die Reiter helfen.
Mhm.
Am Anfang zeigst du alles und sagst, mach das und lenken. Viel Lenken machen wir auch. Aber nach dem Lenken wollen wir auch so lange gerade gehen, bis das Pferd wirklich gerade trabt und galoppiert.
Da hast du natürlich auch den Luxus mit der Halle. Ne?
Ganz genau, das da ist haben wir den Luxus mit der Halle.
2040er Hallen beim Jungpferd schon wieder
schwierig. Das ist sehr schwierig, ne? Ja. Also genau. Das ist unheimlich schwierig.
Ja, das stimmt.
Aber dann nutzen wir auch das Gelände. Das hilft bei, vor allem bei schwierigen Pferden. Nicht alle Pferde wollen gerne mitarbeiten, sondern Halle, nicht alle Pferde verstehen den Sinn vom Reiten in einer Halle.
Gibt es ja am Anfang auch keinen für ein Jungpferd.
Ja,
dann wird getrieben, dann wird wieder gezogen, dann wird wieder getrieben.
Ja, genau.
Wir machen es auch. Wir gehen im Gelände und erst wenn die Schritt, Trab, Galopp im Gelände gehen, auch vorne, dann gehen wir erst in die Halle.
Genau so ist das auch, ja.
Genau.
Und das bringt die Pferde führt die Pferde viel cooler an die Arbeit heran.
Hm.
Die Pferde sind viel entspannter und die sind nicht so gestresst. Und wie gesagt, Bänder, Sehnen, alles mögliche, Muskulatur, die muss ja auch wirklich eine ganze Zeit, die braucht eine ganze Zeit, um überhaupt stark zu werden. Wenn ich anfange, früh rückwärts zu richten, dann habe ich ganz schnell, habe ich früher auch immer wieder mal gehabt, so das sogenannte Rehbein. Kennst du das? Das ist unterhalb vom Sprunggelenk, das oberste Teil von der Beugesehne, bekommt so eine kleine Rundung.
Okay.
Oder so eine kleine,
wie so ein Überbein sieht das dann aus?
Ja, was? Aber so nach hinten. Ne?
Okay. Oh, nee, hab ich
ja. Und das kommt vom Rückwärtsrichten, zu frühen Rückwärtsrichten. Okay. Und das ist gefährlich, vor allem bei Pferden, bei jungen Pferden, die rückwärts rennen. Es gibt Pferde, zum Beispiel diese ganzen Higgins-Kinder, die sind, wenn du den rückwärts beigebracht hast, die sind wie die Irren rückwärts gerast. Da musstest du nichts machen. Und das waren meistens die Higgins-Kinder, die, wenn ich nicht aufgepasst habe, zack, haben sie so ein Rehbein gehabt.
Mhm,
so, ne?
Mhm.
Das geht zwar, wird wieder gut, wenn man die sofort stehen lässt und schon gar nicht mehr rückwärts richtet für ein paar Wochen, dann geht das alles wieder gut. Aber wie gesagt, solche Sachen, das ist alles viel zu früh oder Sliding-Eisen zu früh drauf machen oder so. Da kannst du auch Rehbein davon bekommen. Also das sind eigentlich Sehnenverletzungen.
Mhm.
Ja, leichte Sehnenbögen sind das. Ne?
Also ich persönlich denke, dass ja eigentlich egal welche Reitweise sogar, egal auch im Western welche Disziplin, mal die ersten 3 bis 6 Monate könnte man theoretisch alle Pferde gleich reiten.
Ganz genau.
Stellen, biegen, vorwärts, abwärts, genau, Schenkelgehorsam, so Vor- und Hinternkontrolle, Takt, genau. Rhythmus.
Ja.
Und ich sage immer, man redet von Kraft, wie du von Versammlungen gesagt hast, da reden wir mal von 12 bis 18 Monate reiten, bis ich ihn vertragen kann. Das ist auch nicht mit 3 Monaten, auch nicht mit 6 Monaten. Viele Leute denken immer, gerade bei uns Profis, das geht so schnell. Aber diese körperliche Konstitution, Muskel, Sehnen, Bänder, das dauert. Also das ist einfach ein langer Prozess, den doch viele vergessen.
Ja, das ist das Problem. Deswegen verletzen sich auch viele junge Pferde. Und dann heißt das ja, wo gesägt wird, fällt auch Späne. Das habe ich mir auch gedacht. Den Spruch habe ich früher auch benutzt. Nur, man kann es natürlich auch voreilig dorthin bringen, ja, dass ein Pferd sich verletzt durch solche Dinge. Und gefährlich sind immer die talentierten Pferde.
So
hochgefährlich. Wenn du sagst, wow, wir haben gerade jetzt eine 3-jährige Stute, wir haben die gerade angeritten, du galoppierst und sagst, wow, die rutscht schon 1,5 Meter ohne Eisen. Vorstellig.
Mhm.
Das ist so, traust dich gar nicht mehr wow zu sagen, weil du denkst, die könnte sich wirklich irgendwie wehtun, ja.
Mhm.
Und der aber jetzt Eisen auch noch drauf zu machen, so wie die stoppt, die überrutscht sich noch mehr. Ja, das ist einfach, obwohl man die vorne nicht anfasst. Mhm. Die stoppt auf hoch und fängt an schon rückwärts zu gehen aus dem Galopp. die ist gerade, keine Ahnung, 3 Wochen oder 4 Wochen unterm Sattel.
Ja, sehr gutes Zuchtprodukt, wenn man das so nennen möchte. So weit ist die Zucht gekommen, dass sie das so sehr anbieten.
Genau so ist das. Und die muss man speziell mit einem ruhigen Programm stärken, 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 bis die vom Körper bereit sind, dass sie sagen, okay, und jetzt kann der Leistungssport kommen.
Ja.
Jetzt kann mir nichts mehr passieren.
Ja, ja.
Guck mal, Specki jetzt, mit dem ich 2015 die Deutsche gewonnen habe im Benchriding. Ne? Der hat 3-jährig die Futurity in Österreich, die NRHA Futurity in Österreich gewonnen. 4-jährig die Futurity gewonnen. Dann hat er die 50.000er Edit in Bajrolewski in Polen gewonnen. Da liefen die besten Pferde aus ganz Europa.
Mhm.
Ja? Und der ist jetzt schon 18 und der ist noch kein gesund.
Das ist aber die Ausnahme, muss man das sagen. Dass ein Futurity-Pferd so weit, so eine lange Karriere hat, was natürlich toll ist. Also.
Ja, aber viele Leute sagen, deswegen, ich meine, teilweise werden ja die Pferde schon mal ein und dreiviertel Jahr angefangen. Im November werden die angeritten. In USA, aber nicht nur in USA, inzwischen auch teilweise hier auch gang und gäbe.
Mhm.
Ne? Damit die bis zu dem November, 2 Jahre später, in ihrem 3-jährigen Jahr, die in NRHA Futurity laufen. Die Trainer dort sagen halt ganz anders. Die sagen, okay, du isst doch auch die Rinder oder du isst doch auch Schwein. Und ich meine, die leben noch nicht mal so lange.
Mhm.
Hier haben die Pferde mal die Möglichkeit, lange zu leben, lange ein gutes Leben zu haben, wenn die im Sport vorne laufen oder was immer, die sehen die Industrie ganz anders. Wenn du denen sagst, naja, warum so jung starten, dann sagen sie dir, warum isst du die Rinder, die armen Rinder, warum isst du die? Du kannst nicht das eine essen und das andere nur, das ist ein Tier und das ist auch ein Tier. Und die haben so gesehen, haben die recht. Ne? Aber ich finde, man sollte so selbst entscheiden, was man einem Tier eigentlich antun will und selbst entscheiden und dahinter stehen auch, wann man ein Pferd startet und sagen, okay, ich starte meine Pferde nur 3-jährig. Der andere sagt, ich starte die 2-jährig, dafür halt sehr, sehr langsam.
Mhm.
Das ist sehr unterschiedlich. Dann kann man auch natürlich auch die Pferde röntgen lassen und sagen, okay, kann ich. Aber ich meine, was willst du beim Röntgen sehen? Beim Röntgen kannst du ja auch nur die Wachstumsfugen sehen. Die dünnen Wachstum, also die längen Wachstumsfugen, die dicken Wachstumsfugen, die sind ja erst mit 5, 6, 7 abgeschlossen. Ja. Da hilft nur ein gesunder Menschenverstand. Und da kann man sagen, okay, das passt zu meinem menschlichen Wesen. Ich will Pferde, wenn, dann so trainieren und alles andere ist für mich unakzeptabel. Wenn einer mit seinem Pferd zu mir kommt und das Pferd ist ein dreiviertel Jahr alt, dann sage ich, weißt du was, es tut mir leid, fahr wieder nach Hause.
Ja, machen wir auch. Also wir reiten erst, Schichttag ist bei uns 1.1. im 3-jährigen Jahr, vorher reite ich keine Pferde an.
Genau.
Ich habe Gott sei Dank die Kunden, die das unterstützen. Ich bin auch in den Verbänden, wo das unterstützt wird.
Ja.
Ich bin ein großer Fan von guten Reining-Reiten, aber ich sehe das Grundproblem, dass es zu jung ist.
Ja,
weil die Pferde sind dafür gezüchtet, die kannst du stoppen, die kannst du drehen. Wenn du die systematisch aufbaust, musst du die dafür auch nicht quälen. Aber es müsste, damit sie vor allem das auch durchhalten, körperlich und mental, müsste es alles meiner Meinung nach 2 Jahre später sein.
Ja.
Ist immer ein bisschen, denke ich, die amerikanische Industrie, die lebt ja auch davon.
Genau.
Guck mal, wie viele 100 Pferde sind auf der Futurity.
Ja, genau.
Wie viele 100 müssen die züchten, damit so und so viel da hinkommen. Ist leider eine Industrie, muss man so sagen. Ne?
Ja.
Und da ist ja Deutschland ein bisschen fortschrittlich, dass sie auch eine 4-Jährigen-Futurity haben, dass die EWU-Verband 3-Jähriger am Turnier verbietet, finde ich gut.
Das finde ich total gut.
Weil man steckt ja viel Geld und Zeit ins Training eines Pferdes, egal wie alt es ist. Und es ist natürlich auch schön, wenn es am Ende das Pferd dann sein Leben lang das auch tun kann. Also es ist ja eigentlich das falsche Invest von Kunden, das ein junges Pferd zu tun, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es das körperlich nicht durchsteht.
Ja.
Ist auch eine Ethikfrage, ob man gewillt ist, das zu tun. Gibt es verschiedenes Klientel, verschiedene Trainer, verschiedene Verbände, was ja auch dann wieder gut ist, dann können sich die Leute treffen, die da gern und richtig zusammenarbeiten, ihrer Meinung nach.
Ja, ich habe jetzt noch ein paar Ausbildungen gemacht, selbst für mich, weil die mir halt wichtig waren. Letztes Jahr habe ich eine Ausbildung gemacht zum sachverständigen Gutachter für Pferdesport, für den Pferdesport, spezialisiert auch auf Westernreiten und Westernzucht, also auch Freizeit, Hobby, Westernpferde und so weiter. Und habe auch schon ein paar Fälle fürs Gericht im Grunde genommen und auch privat ein paar Gutachten erstellt. Und oft dreht sich wirklich um 3-Jährige, die schon kaputt sind.
Mhm.
Und die Trainer verlieren vor jedem Gericht.
Zu Recht, das leider.
Ja.
Das sind ja Minderjährige oder noch jünger, wenn man so möchte,
genau.
Oder?
Und dann retten kann ich dann immer nur im Grunde genommen, dass der Besitzer jetzt der 25.000 Euro für sein in Deutschland gezogenes zweijähriges haben will, dass ich sage, okay, das ist nicht der wahre Wert. Und der wahre Wert, und vor allem, wenn der Papa keinen Namen hat und die Mama keinen Namen hat und die meinen, die suchen jetzt, sage ich mal, da gab es so einen Fall, die nehmen die Verkaufsliste von der NRHA Futurity USA, von dem Sale, und sagen, hier, mein Pferd ist ein Durchschnitt, sage ich mal, 25.000. Nur die Zweijährigen in Deutschland, da sind die noch gar nicht geritten. Und die Zweijährigen, die auf dem Sale dort verkauft werden im November, die können schon drehen, stoppen und wechseln. Hm. Ich meine, die gehen ja teilweise ein. Ganz anderes Investment schon, ne? Ganz anderes Investment. Hm. Und das ist das, was ich versuche halt hier, wo ich versuche, die Gerichte aufzuklären im Grunde genommen und die Anwälte und so. Und das kommt wirklich super, super gut an.
Ja, du hast ja eine fachliche Kompetenz aus der Branche. Es ist ja eine sehr spezielle Branche.
Genau. Und dann erkläre ich mal ganz genau an den Gutachten, okay, der Papa von diesem Pferd hat aber schon selbst 500.000 Dollar gewonnen und hat aber auch schon seine Kinder haben schon 7 Millionen verdient. Mhm. Und die Mutter von diesem Pferd hat den Papa, der hat das und das verdient in seinem Leben, also Lifetime Earning theoretisch in seinem Leben. Und der hat auch solche Papiere. Mhm. Und jetzt eine Zweijährige hier in Deutschland, dessen Papa 6.000 Euro gewonnen hat und die Mama noch kein einziges Turnier erlebt hat, die kostet halt, liegt irgendwo bei 6.000, 7.000 Euro.
Ja, der braucht halt das Gericht fachmännische Kompetenzen, die das wirklich klar sehen. Ja.
Und dann berechnen wir das alles natürlich und dann reichen wir das ein. Und jetzt, dieses Jahr, habe ich gerade jetzt im Januar, habe ich noch eine Ausbildung gemacht zum Besamungsbeauftragten und mache nächstes Jahr jetzt eine Besamungsstation, eine EU-Besamungsstation auf.
Hier auf der Anlage?
Hier auf der Anlage.
Wo dann auch externe Hengste hier hinkommen ganz zum
genau.
Absamen?
Ja, ganz genau. Externe Hengste, externe Stuten und so.
Ah, okay.
Wir werden den Betrieb ein bisschen so umstellen, ein bisschen vielleicht also weniger Turniere anbieten, ganz genau, und dann dafür halt mehr die Zucht in den Vordergrund.
Ja. Okay, dann haben wir jetzt ein Konzept von den Jungpferden, was ich ja sehr positiv finde, dass du die auch spät und schonend anreitest. Was ist so dein Schwerpunkt, würdest du sagen? Also ich meine, du bist natürlich sehr vielseitig, aber...
Ich würde mal sagen, momentan mein Schwerpunkt ist Ranch Riding und Training. Und ich mache aber auch wirklich gerne Trail und Western Riding. Aber du brauchst für Trail und Western Riding, weil wir keine Zuchtstuten mehr für Trail und Western Riding haben. Wir haben eine einzige. Dann haben wir ja immer nur ein Pferd, was sich dafür eignet, und noch nicht mal wirklich für Western Riding, weil für Western Riding Pferde brauchst du wirklich sehr, sehr gute Beweger, die müssen auch ein bisschen groß, dass sie in Kreuz groß sein, dass sie in Kreuz überhaupt aussehen. Wenn du so einen kleinen Hasen hast, der durch die Halle galoppiert, das sieht einfach
hochbeinig elegant,
nicht aus, ne? Dann daher hat sich so ein bisschen unsere Zucht in Richtung Reining, ein bisschen Working Cowhorse auch, Reining, Working Cowhorse und Ranch Riding halt verändert, aber das andere, das unterrichte ich sehr gerne, zum Beispiel in Finnland, da habe ich die erfolgreichsten finnischen Reiter, die auch nach Deutschland schon kommen und schon und auch sehr erfolgreich in Aachen und auf der Amerikaner schon, also die sind wirklich in den vorderen 5 Plätzen, das sind Reitschüler von mir, die machen nur Trail. Ich gebe teilweise so viele Kurse, das ist nur Trail.
Ja, mittlerweile gibt es ja auch Spezialisten in Europa, ne?
Ja, die lieben den Trail, weil die auch keine Reiningböden haben im größten Teil. Kleine Hallen, keine Reiningböden, nasse Plätze oder was immer, ne? Da eignet sich Trail super dafür.
Ja, und Trail ist natürlich auch für die Leute, die sind unheimlich fokussiert, weil sie genau die Linie sehen auf den Stangen. Müssen natürlich lernen, Abstände etc. Man bräuchte schon ein sehr rittiges Pferd, zum Teil diese Linien ohne Stangen zu reiten, Stangen, am Slack. Das ist schon wirklich, es wird ja oft unterschätzt, aber reiten wir einen Trail am Slack mit knackigen Übergängen. Also das ist schon wirklich viel Rhythmus, viel Tag der Woche, sehr gut gerittene Pferde. Ne? Also
das ist und so. Vor allem heutzutage braucht man auch noch gute Beweger. Die gut gerittenen Pferde reichen leider nicht mehr aus.
Das stimmt. Das finde ich auch ein bisschen schade. Bei den Quartern, finde ich, werden oft diese Reiner sehr runtergescored, weil es nicht so die Beweger sind. Ja, ne? Ganz genau. Und dann ist manchmal wie mit Käfer gegen Porsche fahren, sage ich. Ne?
Ja, das ganz genau. Das heißt ja immer the quality of movement. Ja. Genau. Das wird ja auch gewertet.
Genau. Und das ist natürlich, in Amerika haben sie natürlich noch mehr moderne Zuchtrichtungen und Pferde. Das ist natürlich in Deutschland, finde ich, schon immer noch schön, dass es viele Allrounder gibt. Gerade in der EWU, wo Grundlage Reining, die laufen Ranch Riding, super aus Horsemanship, Trail, Western Riding. Und das finde ich eigentlich sehr positiv, dass man Pferde so weit entwickeln kann.
Also, ja. Wobei ich finde auch, um ehrlich zu sein, jetzt was die Rassen angeht, ja, ich weiß nicht mehr, wie das Pferd hieß, aber ich glaube, das war eine Co-Trainerin von dem Haug, von Philipp, ne? Die hat mal auf der Amerikaner die Western Riding mit dem Haflinger gewonnen.
Ja, mit diesem Fritz Power. Mit dem
76er Score.
War aber auch wirklich.
Aber das war ein Haflinger, oder nicht?
Ja, war ein Haflinger. Ich glaube, der Philipp hat ihn auch selber.
Ganz genau.
Ja. Aber ein Ausnahmehaflinger.
Ja, ein Ausnahmehaflinger. Und ich finde auch, dass die Haflingerzucht auch solche Pferde züchten sollte. Und wenn ich jetzt einen, der nicht traben kann, nicht galoppieren kann, nur weil er irgendwie durchs Pattern irgendwie durchkommt, da kann ich den auch nicht so werten wie einer, der wunderschön über der drüber trabt und galoppiert. Also ich kann nicht jetzt, nur weil ein Haflinger brav da drüber gegangen ist oder ein Norweger oder so, kann ich, wenn ein Quarter Horse oder ein Paint oder ein Appaloosa oder ein Vollblüter oder ein Warmblüter, teilweise bewegen sich Warmblüter abartig schön. Ja? Ich habe jetzt gerade eine Warmblutstute hier zum Anreiten. Ein Z-Stute aus diesen belgischen, holländischen Züchtungen da. Hammerbeweger. Das gäbe ein Hammer-Trailpferd. Die soll Springpferd werden. So, ne? Und sowas, das kann ich richtig nach vorne richten. Aber wenn die sich nicht bewegen können, ich muss den besseren Beweger besser werten.
Ja, das ist ja auch unser Sport, ist ja nicht objektiv. Das ist ja auch so ein bisschen Geschmackssache. Und wenn es da tanzend, leichtfüßig, elastisch reinkommt, ist natürlich was anderes, wie wenn es ein hölzerner Bewegungsablauf ist. Ne? Das ist einfach.
Aber wenn ein Haflinger kommt jetzt, der eine 76er oder eine 78er oder Western Riding laufen kann, aber liebend gerne, weißt du, also oft missverstehen das die Leute. Die denken, ja, nur weil es ein Haflinger ist. Mhm. Nein, auch wenn ein Quarterhouse sich nicht gut bewegt, der wird sie auch, ich meine, weißt du, das ist so, wenn die mit den Vorderfüßen nicht richtig, ich sag mal, rollen, statt so schön flach da drüber zu galoppieren und so, und die Hinterbeine, wenn die nicht im Dreitakt laufen und laufen so ein bisschen so ein Viertakt und so, ich meine, die kommen auch fehlerfrei über die Stangen, aber es geht nicht. Ich meine, der Galopp ist vorgeschrieben, das muss ein sauberer Dreitakt sein und die Qualität der Bewegung zählt nun mal einfach. Mhm. Und die Qualität der Bewegung gibt ja auch die obere Linie, die obere Form. Ob der sich tragen kann oder nicht, das zählt ja auch alles in das Hindernis rein.
Ja, und da sind wir ja wieder bei den Grundlagen der Gymnastik. Ist das Pferd gut über den Rücken geritten, ja oder nein? Genau, ne?
Also ganz genau so ist das.
Das ist ja auch die Kunst unseres Westernreitens, ein Pferd rund zu reiten, über den Rücken, mit positivem Spannungsbogen, am Slack.
Ganz genau.
Und das wird ja sehr unterschätzt. Also am anstehenden Zügel ist das massiv einfacher, aber am Slack ein Pferd zu versammeln, wenn man so senden möchte. Wir haben eine andere Art der Versammlung, weil unsere Pferde in der Vorwärts-Abwärts-Haltung laufen. Genau. Aber auch unsere Pferde laufen für ihre Verhältnisse versammelt, die gut gerittenen. Aber am Slack, das ist wirklich nochmal ein langer Ausbildungsweg.
Ganz genau. Und da braucht man, wie gesagt, Pferde, die am losen Zügel, ohne jetzt, dass man die anfasst, aber auch schon sich tragen können.
Macht es viel einfacher.
Du kennst es ja. Du longierst mal ein Pferd an, du sollst es anreiten, der sagst du Galopp und der galoppiert im Viertakt. Schon den ersten Tag an.
Ja, oder geht in Schlechttrab und will nicht galoppieren. Noch schlimmer.
Ja, ja. Oder galoppiert an und während der galoppiert kommt ein Kreuzgalopp oder was immer. Ja. Ich meine, das ist ein langer Ausbildungsweg. Aber da kommen wir zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast. Es ist unheimlich wichtig, junge Pferde erstmal am langen Zügel so lange zu reiten, zu galoppieren, bis man merkt, jetzt galoppiert er ruhig, trägt sich und ist im Takt. Hat seinen Rhythmus gefunden.
Genau.
Dann kommt die Phase, wo man sagt, okay, jetzt könnte ich mal anfangen zu formen, daran zu arbeiten, das Pferd zu formen in dieser Bewegung, die der eigentlich schon erreicht hat.
Genau.
Am losen Zügel.
Und da, finde ich, sieht man halt sehr oft, dass die Leute versuchen, das Pferd in Form zu pressen.
Ja, genau.
Und das Pferd findet keinen Takt.
Genau.
Und dann ist es vorne ziehen, hinten drücken. Und das Pferd, viele resignieren einfach. Ja. Ne? Die ertragen das ganz brav. Die werden ja auch stumpf im Maul und lassen ganz das einfach über sich ergehen. Ne?
Ja.
Und das nenne ich immer schlechtes Englischreiten am Westernsattel. Also die ganze Zeit das Pferd so in Form halten, babysitten. Also keine Fehler machen lassen. Ne? Und das ist, das habe ich ganz viel in Kursen, dass die Leute Kontrollfreaks sind, sage ich immer. Die wollen jeden Schritt organisieren, anstatt das Pferd mal machen zu lassen. Wir sind ja eine Signalreitweise. Ja,
ganz genau, ja. Ganz genau. Und das ist ganz wichtig.
Aber viele tun sich halt schwer damit, auch mit den Jungen, das vorwärts zu reiten. Dann nimmst du den Kopf hoch und guckst ein bisschen, oh, das macht gleich was. Also ich bin halt auch keiner, der Angst hat. Ich reite die einfach voran und wenn die laufen, machen die auch nichts. Ja, die machen nur was, wenn die Zeit haben. Ne? Also wenn du die vorwärts reitest, ist ja genauso wie, wenn sie klemmen, dann wird es gefährlich. Ne? Und die meisten Westernpferde, gerade im Olle-Raumbereich, sind ja eher klemmig gezüchtet. Ne? Die sind ja, haben ja wenig Vorwärtstendenz. Ne?
Ja, das ist halt ein Problem. Ne? Dann, das ist, umso wichtiger ist es, dass man sagt, okay, ich gebe mal mein Pferd zur Ausbildung, statt selbst das anzufangen, wenn ich ein bisschen Angst habe und versuche dauernd zu halten, zurückzuhalten und so. Du musst immer das auch so sehen. Die Hand ist immer eine Bremse nur fürs Hinterbein. Die ist nicht eine Bremse fürs Vorderbein. Wenn ich mit der Hand meine Pferde immer langsamer halte, langsamer mache, alles, was ich erreiche, ist, dass das Hinterbein nicht mehr genügend beugt und dass es nicht mehr genügend nach vorne springt. Aber das nach vorne springen, um ehrlich zu sein, finde ich noch weniger wichtig, als dass das Pferd im Hinterbein beugt. Das muss das Knie und das Sprunggelenk beugen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das wird durch die zu frühe Hand und durch viel Hand, wenn man viel nur den Kopf, also im Grunde genommen den Charakter, dauernd schult. Nein, mach das nicht. Ja, mit der Hand, die Hand kommt, sagt, nein, mach das nicht. Lass deine Nase da. Bleib mal im Hals rund und so. Du machst das Hinterbein wirklich tot. Und dann bewegen die Pferde nur noch ihre Hinterbeine nur noch flach über dem Boden. Und das soll nicht passieren.
Spring nicht mehr aktiv von hinten durch.
Ganz genau.
Aber da sind wir ja auch, dass es erstmal eine Schubkraft vor der Tragekraft braucht. Ganz genau. Und dann sind wir wieder beim Vorwärtsreiten.
Ja,
ganz genau. Wenn es nicht vorwärts laufen darf und nicht mit Schwung, ein Pferd muss mit Schwung arbeiten, um es zu balancieren, kriegen sie keine Kraft und setzen sich nicht irgendwann schön. Ne?
Genau, das ist...
Das ist gerade bei den modernen Pleasure-Pferden ein Problem, weil die bieten keine Schubkraft an. Ja. Die bieten eher die Tragekraft an und werden immer langsamer hinten, werden so unelastischer und dann geht es auch auf die Gesundheit, sprich die Hufrolle, wenn die nicht schwingen. Ne?
Ja, also, genau.
Das ist, deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass man eigentlich jedes Pferd, egal ob Spanier, Quarter, Pleasure, Hunter, vorwärts, abwärts, 3 bis 6 Monate, und du sagst ja selber, du hast eine Warmblut hier zum Anreiten, der Springpferd werden soll. Genau. Also Anreiten ist ja eigentlich Anreiten. Also Vertrauen finden, Hilfen lernen.
Genau. Ich meine, es ist ja auch so, dass ich auch Dressurunterricht gebe und auch Dressurreitschüler habe, die total begeistert sind von dem, was wir machen. Und genau das hast du ja auch angesprochen. Ich finde wahnsinnig wichtig, dieses Vorwärts-Abwärts als erstes, nachdem die gelernt haben, am losen Zügel sich zu tragen, erstmal vorwärts-abwärts reiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein Pferd muss in die Dehnung gehen. Die Oberlinie, die muss gedehnt werden. Das ist ganz wichtig für das gesamte, für den gesamten Knochen- und Bänder- und Muskelapparat des Pferdes, ja, für den Rücken vor allem. Wahnsinnig wichtig. Und erst wenn die vorwärts-abwärts in die Dehnung gehen, das aber, hat aber auch mit dem Mentalen zu tun. Wenn ein Pferd in die Dehnung geht, wenn es nicht dahin gezwungen worden ist, dann zeigt es ja was total Positives, weil es sich selbst streckt. Das genießt selbst im Grunde genommen seine Bewegung.
Ja, das vertraut und auch im gewissen
zeigt Maße. Dir ganz genau, dass es dir vertraut.
Genau.
Ein Pferd, was dauernd den Kopf hochreißt, das vertraut dir nicht und das fühlt sich in seiner eigenen Haut unter deinem Sattel nicht wohl. So, und dieses zu frühe Anfangen an die Versammlung zu arbeiten, hat mit Vorwärts-Abwärts-Dehnung eigentlich nichts zu tun. Sondern eine Vorwärts-Abwärts-Dehnung ist eine leichte Reiterei. Das ist nicht so, ich knebel dich und wenn ich dich loslasse, tut dir ja das Genick weh und der Hals weh und deswegen gehst du mit dem Kopf auf den Boden. Dies hat nichts mit Vorwärts-Abwärts-Dehnung zu tun, wie das man bei manchen Rennern sieht. Die Leute traben oder galoppieren und das Pferd schleift mit der Nase über den Boden und kommt nicht einmal hoch. Dies hat nichts mit Vorwärts-Abwärts zu tun.
Nee, das ist ja auch zu tief. Also das glaube ich.
Es gibt zu tief.
Genau, ich glaube, das Problem so ein bisschen, viele klassische Reiter, also ich kenne mich im Klassischen nicht so richtig aus, was man so mitbekommt, ist, dass die zum Teil zu eng und zu hoch reiten und über Tempo. Und bei Westernreitern ist viel das Problem, die laufen zu eng und zu tief und unter Tempo.
Unter Tempo, ganz
genau. Also so dieses Mittelmaß.
Genau.
Diese Biomechanik des Pferdes, jetzt eigentlich egal welche Rasse, es muss erstmal schwingen im Rücken, sage ich immer.
Und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Das ist für mich der wichtigste Punkt, wenn ich unterrichte. es ist wahnsinnig wichtig, dass man einen Fachmann dabei hat, der unten steht und einen begleitet mit dem Reiten und sagt, reit nicht zu schnell und reit nicht zu langsam. Zu schnelles Reiten gibt dem Rücken nämlich keine Zeit zum Schwingen. Ich finde, man reitet vorwärts, aber nur so viel vorwärts, dass der Rücken Zeit hat, durchzuschwingen. Ganz runter und ganz hoch. Immer im gesunden Schwingtempo. Und wenn ich so reite, dann habe ich immer einen gesunden Rücken. Ich kann sehr langsam reiten, dann schwingt der Rücken nicht mehr. Aber auch die Pferde, die manche Leute reiten, die zu schnell, die traben die vorwärts, vorwärts, vorwärts. Da geht so zack, 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 zack. Über Tempo und dann schwingt der Rücken überhaupt nicht mehr.
Genau, die machen ja nur schnelle Tritte, anstatt den Rahmen zu erweitern.
Ganz genau. Und das ist das, worauf man wirklich unheimlich achten muss, weil das zur Gesunderhaltung des Pferdes wahnsinnig wichtig ist.
Genau, zum Tragen des Reitersgewichts, was ja unnatürlich ist eigentlich.
Genau,
ne?
Genau. Und wenn der Rücken nicht schwingt, kommt das Gewicht dann sofort auf die Beine des Pferdes und damit natürlich auf die Hufgelenke. Das ist ja immer das, was am meisten betroffen ist.
Ja, oder Sehnenprobleme kommen auch
zum Teil. Sehnenprobleme sowieso, ja.
Also ich finde persönlich, dass ein Riesenkriterium ist, wenn ein Pferd abschnaubt. Also alle meine Pferde, die in meinem System sind, die schnauben ab.
Ganz
genau. Die lassen wirklich los, also wenn die locker werden und atmen bis in den Bauch, sage ich immer.
Genau.
Ne? Das ist eigentlich so ein Zeichen, dass man eine gute Gymnastik gemacht hat, dass man jetzt vielleicht loslegen kann.
Ganz genau.
Versammeln wir die Übung oder Arbeitsphase. Ne?
Ja. Ja. Manchmal kommen Pferde auch ins Training, da setzt du dich da drauf, fängst an zu reiten und denkst, oh Gott, der lässt innerlich nicht los, die schnauben nicht einmal ab.
So ist der Tom, den ich von dir habe. Wenn der auf dem Turnier nicht abschnaubt, hast du ein Problem.
Ja. Aber der ist sowieso speziell.
Ja, das stimmt. Aber wenn er nicht abschnaubt.
Das Problem beim Tom war, der ist dreijährig halt Futility gelaufen, ja. Oder für die Futility trainiert worden, aber auch geschoht. Und als ich den bekommen habe, also ich konnte den nicht in die Bahn reinkriegen. Also das ging ja gar nicht. Der ist so, der hat irgendwie da drin nur Horror gehabt.
Ne? Er hat Stress, wenn er in diesen Training-Modus kommt. Immer noch.
Ganz
muss
genau.
Man immer noch aufpassen, immer noch, dass er nicht in dieses alte Raster fällt. Ne?
Ja, ganz genau.
Und da sieht man wieder, ein Pferd vergisst nichts, auch nicht das Schlechte.
Ganz genau. Und deswegen habe ich, weißt du, eine Zeit lang mit dem habe ich nur Western Riding gemacht, ein bisschen Trail gemacht, ein bisschen Ranch Riding gemacht und eigentlich auf Training eine ganze Zeit lang verzichtet. Und irgendwann mal habe ich auch den in Training geschoten, der ist eine 73,5 gelaufen. Also der ist schon ein gutes Pferd, ja. Aber das war einfach zu früh.
Genau.
Zu früh in den Turniersport, unvorbereitet, nicht vorbereitet genug in den Turniersport genommen.
Ich glaube, gerade den sensiblen, schlauen Pferden fällt Training sehr schwer, weil die zu sehr die Lösung suchen, nicht abwarten und dann in Stress geraten. Dafür ist einfach zu viel Druck. Da sind diese stumpferen Pferde wahrscheinlich simpler, würde ich sagen.
Ja.
Ich persönlich reite gerne diese schlauen Pferde, weil die unheimlich viel Spaß machen.
Ja.
Aber die musst du natürlich sehr systematisch über einen sehr langen Zeitraum aufbauen, damit die dir vertrauen und dann sind das die besten Pferde von allen.
Genau, so sieht es auch aus. Ja. Ganz genau. Die anderen, die werden ansonsten so stumpf. Ne? Das ist so
die Ja, die haben auch nicht die Klasse. Also oft sind ja diese ganz guten Pferde ein bisschen speziell. Ne?
Ja,
also,
ganz genau. Die sind ein bisschen speziell.
Ja, gut, genau. Ja. Also ich mag
da
das.
Da hast du recht,
also, obwohl diese ganz braven Pferde auf dem Turnier natürlich einfacher sind, weil die machen nichts, auch nicht das Falsche, sage ich. Die stehen einfach in der Pylone und warten.
Ja.
Ne? Aber die sind natürlich im Everyday-Training sehr anstrengend, die zu motivieren.
Zu motivieren,
ne? Genau,
ja.
Also das ist schon so, ja.
Da hast du recht, ja.
Genau, das heißt, du bist ja eigentlich aktiv als alles, ne? Also als Turnierreiter nur zwischendurch, wenn du nicht so viel richtest, oder wie machst du das?
Genau, also als Turnierreiter versuche ich einfach mal so gerade nur ein paar Pferde jetzt für die Deutsche fertig zu machen, besuche die notwendigsten Turniere, um mich zu qualifizieren und dann gehe ich auf die Deutsche Meisterschaft. Meistens, das sind zwei Turniere, die ich reite halt im Jahr, zwei A-Turniere und dann gehe ich auf die Deutsche.
Okay.
Das ist so mein System.
Also machst du eigentlich nur noch EWU auch aus Zeitgründen oder?
Ich mache nur noch EWU, aber ich habe das jetzt dieses Jahr für die nächste Zeit jetzt umgeplant auch. Und fangen wieder an, NRC zu schauen.
Okay.
Ja.
Genau, das ist natürlich für die Laien sehr unübersichtlich bei uns mit diesen ganzen Verbänden. Ne? Aber es ist natürlich schön, dass es verschiedene Verbände gibt, auch mit verschiedenen Schwerpunkten. Ne?
Ja, also ich möchte unbedingt wieder NRC schauen. Ich will nicht viel schauen, aber wenn ich mal einen Talentierten habe und den ich gut vorbereitet habe, jetzt für die vierjährige Klasse, und sage, okay, ich bin zufrieden und der kann mithalten, dann will ich halt schauen. Und ansonsten mache ich so viele andere Sachen. Vor allem der Hof ist sehr groß und wenn du den wirklich gut in Schuss halten willst, toll halten willst und so, und dann die 50 Hektar.
Ist immer was zu tun.
Weißt du, wenn du die pflegen willst und so, dann ist es unheimlich viel Arbeit. Wir haben unser Hackschnitzel, also wir haben 100 kW Ofen mit Hackschnitzel. Das müssen wir auch selbst machen. Musst du dafür sorgen, dass das Holz kommt und.
Ja. Ja, das ist schon ein großes Rad zu drehen. Das sage ich auch immer den Mädels, die selbstständig werden wollen, eine eigene Anlage kaufen. Am besten ist, wenn man eigentlich wie bei dir hier deine jungen Trainer auf der Anlage, die auf eine gute Anlage gehen und ein paar Boxen mieten und dann reiten können. Ne?
Ja, das ist natürlich der
Optimalfall.
Genau, das ist optimal für sie, weil die konzentrieren sich einfach nur aufs Reiten.
Ja.
Die kommen morgens, der Patrick zieht morgens ab, dann setzt er sich auf seine Pferde, die Jassi auch, und dann fangen die an zu reiten. Dann reiten sie halt bis abends und dann ist Feierabend. Ne? Dann haben die einfach, sag ich mal, um 5 Uhr oder was immer, abends halt Feierabend, dann arbeite ich noch 5 Stunden.
Mhm.
Ja, das ist, dann muss ich noch danach, keine Ahnung, 3 Wiesen mulchen und
ja,
und ich habe tagsüber schon meine Pferde geritten, die paar Kundenpferde jetzt, die ich habe, oder ein paar mal Verkaufspferde oder 2 Verkaufspferde oder so. Ich mache schon das, aber das ist halt in einer kompakten Zeit und dann widme ich mich halt der restlichen Arbeit. Mal Bau, irgendwas bauen jetzt, reparieren, was immer. Ne? Das ist einfach so.
Bist das, du was wir ein echter Allrounder auch auf der Anlage?
Ja, ganz genau. Ja. Ich bin der Hausmeister.
Ja, sehr schön. Ja, super. Ich hatte gerade noch eine Frage, jetzt muss ich kurz überlegen, wie sie war. Das ist immer, gibt so viele Punkte. Ach, was du gerade gesagt hast, du machst auch Dressurleute und Springreiter. Was würdest du denn so den Laien, egal jetzt welcher Reitweise, sagen, was ist so für dich so der grobe Unterschied zwischen Western und Klassisch? So in simplen Worten gefasst für dich.
Ja, der Unterschied ist im Grunde genommen, dass wir am Ende am langen Zügel reiten müssen.
Mhm.
Und unsere Pferde am langen Zügel auch in einer runden Form laufen müssen. Das ist ganz wichtig. Wir dürfen ja nicht diese Anlehnung, mit der die gewünscht ist beim Klassischreiten, die dürfen wir ja nicht nutzen. Und die Zeiten, in der wir mit Anlehnung geritten sind, die sind schon längst vorbei. Stell dir das mal vor, beispielsweise ein Trailpferd mit anstehendem Zügel oder so. Ich meine, man hat heutzutage einfach keine Chance. Du bekommst keine Wertnote, die über eine Null geht.
Mhm.
Korrekt wäre das vielleicht. Mhm. Ja, wenn alles gut geht, dann kannst du mal eine Null auf jedes Manöver gehen. Der kommt mit einer 70 in die Bahn rein und kommt mit einer 70 raus.
Mhm.
Ich will am losen Zügel ein gut sich bewegendes Pferd, was am losen Zügel auch durch die Hindernisse steuert und vor allem das Niveau des heutigen Sports auch noch genauso zeigt.
Mhm.
Und das ist das, was ich hoch werte.
Mhm.
Wenn die Pferde oder die Reiter nicht dazu in der Lage sind, dann müssen die sich einfach helfen lassen. Dann muss man zu einem Profi gehen, so wie zu dir, und dann sagen, hier, hilf mir mal. Was will man heutzutage im Sport sehen?
Mhm.
Und nicht dem Richter, der gibt kein Plus, ja. Natürlich gibt es welche jetzt, die kein Plus, nicht so gerne oder was immer. Vielleicht gucken sie sich immer nur die World Show an auf dem Video und dann gehen die EWU-Klassen richten oder so. Das, vielleicht gibt es das auch, weiß ich nicht. Ja, ich kenne mich da wirklich vielleicht nicht aus, will mich auch dazu nicht äußern. Aber ich sage mal, es ist unheimlich wichtig, dass wir auch auf Weltniveau reiten.
Mhm.
Ja, und das tun viele deutsche Reiter, einige deutsche Reiter schon inzwischen, in der Jugendklasse, in der Profiklasse. Ich meine, wenn du jetzt nach USA schon gehst, da hast du auch Chancen, wenn du das gute Pferd hast, das richtige Pferd hast. Deine Pferde laufen am losen Zügel, die laufen vorwärts, abwärts, die tragen sich gut und bewegen sich schön.
Mhm.
Warum sollst du nicht in den USA auch eine Chance haben zu gewinnen, auf der Weltmeisterschaft? Gibt es keinen Grund, der Nein sagt.
Mhm.
Vielleicht, wenn du jetzt Richter hast, die politisch sind, ja, und dann, okay, das ist die Tochter von dem und dem und die Linda Leckebusch, wer ist das schon, ja?
Ja.
Dann hast du keine Chance, sage ich mal, jetzt ins Finale zu kommen.
Ja.
Aber eigentlich ist es nicht so. Wenn du überlegst, die Kelly Zweifel beispielsweise, die hat ihr Pferd eingepackt, ist aufs Derby nach USA gefahren, ja, und dann hat das Derby in USA, das NHRA Derby in USA, als Frau gewonnen, die in Italien lebt, ja, eine Kanadierin, die in Italien lebt.
Ja, ja.
Also, daher ist das jetzt, was Training angeht, es ist ja kein Problem. Bernard Fong geht nach Italien, nach USA, gewinnt die Weltmeisterschaften, ja, steckt die alle in die Tasche. Wo ist das Problem? Kein Problem.
Ja.
Machbar ist es.
Ja.
Natürlich gibt es andere Klassen. Wenn du ein Plus 1 reitest und ein anderer ein Plus 1 reitet oder 10 im Trail, die Plus 1 Manöver hinlegen und du heißt Linda Leckebusch und die heißen anders, dann hast du wahrscheinlich nicht jetzt die Chance, da reinzukommen. Aber auf jeden Fall, es gibt inzwischen schon Leute in Deutschland, wenn ich richten gehe, bei der EWU, dass ich sage, wow, so, ne? Wenn die jetzt irgendwo anders wären, die hätten genauso eine Chance.
Also wir deutschen Trainer geben uns ja auch noch mit bescheiderem Pferdematerial zufrieden, muss man sagen. Natürlich haben wir ein paar gute Pferde, aber die Amis haben halt 10 davon.
Ja,
also wo wir ein, zwei haben, haben wir 10. Und so lernen, haben wir ja auch reiten gelernt. Von normalen Pferden lernst du reiten, nicht von den besten. Ne? Die einfachen schenken es dir.
Genau.
Das ist dann Peanuts. Ja. Aber dann lernst du ja nicht, wie mache ich es denn, wenn es nicht funktioniert.
Ja.
Das ist ja der eigentliche Prozess, auch in Kursen. Ne? Finde ich, ist ja wichtig, den Leuten abzuholen, wo sie sind, denen was zu geben, was sie mit nach Hause nehmen, dass sie sich wirklich verbessern.
Genau so sieht das aus.
Genau.
Ich war einmal, mal eine kurze Geschichte dazu, als ich beim John Briggs gearbeitet habe. Da sind wir, sagte der mal, komm mal mit, wir gehen mal Pferde angucken, ich muss für einen Kunden ein Pferd kaufen. Da sind wir losgefahren, kommen wir zu dem ersten hin, zu dem ersten Trainer, der lässt sich dann so 2 Stunden vorreiten. Ne? Und ich denke mir, wow. Dann hat er die sich vorreiten lassen, der wollte sich nicht draufsetzen, dann sind wir wieder, hat er gesagt, danke, sind wir wieder zum Auto, ins Auto reingesetzt, losgefahren, da sagt er mir, das ist unverschämt, dass sie mich herkommen lassen, um mir so einen Schrott zu zeigen. Und ich habe gedacht, wow. Ja? Und der sagt, was so ein Schrott. Da habe ich mir gedacht, ich weiß gar nicht, was er sucht. Das war gleich die ersten Tage, als ich dort angekommen bin. Und da habe ich gewusst, alles klar. Das, was uns gefällt und wo wir noch denken, wow, der sagt, unverschämt, mir solche Pferde anzubieten.
Ja, die haben natürlich in Amerika eine ganz andere Auswahl. Ne?
Ganz genau.
Also das,
so sieht es auch
aus. Die größte Pferderasse der Welt, die können sich das aussuchen. Ne? Das
die ist können so aus einem ganz anderen Fonds halt rauspicken. Ne? Das können wir einfach nicht. Aber wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Und vor allem, ich finde das total schön. Ich unterrichte sehr gerne und helfe den Leuten auch sehr gerne. Und vor allem ist es super schön, wenn du dich dann auf die, bitten dich darauf, dich auf das Pferd zu setzen, dann setzt du dich aufs Pferd da drauf. Und dann nach 10 Minuten läuft es einfach so rund und die sagen einfach, wie machst du das überhaupt? Ich meine, so Versammlung ist sowieso mein Ding.
Ja, ja.
Ich bin da wirklich, also ich bin nicht so jetzt ein super Fan von Manöver. Das war nie so mein Ding, ja.
Ja, du bist bekannt für gut gymnastizierte Pferde. Aber so Versammlung,
ganz genau, gut gymnastizierte Pferde, das ist so mein Ding.
Ja.
Ich habe mal einen Kurs beim Andrea Fappani gemacht in Moslagen.
Mhm.
Da waren alle europäischen Trainer da.
Mhm.
Wirklich alle Bekannten.
Mhm.
Inklusive Fonks und Morey. Mhm. Und der Andrea hat, ich hatte 2 Pferde dabei. Und auch so ein Redron wie der Uno, ne? Und dann noch so ein Schwarzen.
Mhm.
Und der hat beide geritten und der hat gesagt, ins Mikro, ganz laut hat er gesagt, diese Pferde fühlen sich an wie meine besten Showpferde. George, du musst nur mehr Manöver machen. Du machst nicht genug Manöver. Der ist schon 4.
Ja.
Und der dreht noch nicht plus 1. Der kann plus 1 drehen.
Ja.
Du machst zu wenig Manöver.
Ja, aber das ist ja eigentlich positiv. Deswegen halten deine Pferde wahrscheinlich
so. Ja, aber ich wollte immer, ich hatte immer die Angst, meine Pferde nicht verkaufen zu können.
Mhm.
Und deswegen habe ich nie so viel Manöver gemacht, wenn ich mir das angucke momentan, wie viel Manöver andere Trainer machen, ja. Da denke ich mir, dass die Pferde überhaupt sich noch verkaufen lassen, dass sie überhaupt noch eine Ankaufsuntersuchung bestehen können, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Mhm.
Ja, aber das wird auch viel Schmuh gemacht, gell? So.
Ja, Riesenthema, AKUs, Gesundheit. AKU, ich meine, heute sind ja die AKUs sehr gut, die Röntgenbilder sehr gut, was Fluch und Segen ist. Man sieht ja alles, früher hat man die Hefte nicht gesehen. Ne? Aber heute wird natürlich auch mehr für den Verkauf gezüchtet und deswegen wahrscheinlich auch mehr Handel betrieben. Und ja, es ist nicht ganz einfach, solide Züchter zu finden, wo man weiß, die sind nicht früh angeritten oder die werden nicht verkauft, weil sie irgendwas haben oder so. Das ist schon schwierig geworden heute.
Ja,
aber deswegen kann ich nur appellieren an alle Leute, die ein Pferd kaufen wollen, nehmt den Trainer eures Vertrauens, die telefonieren rum, die hören sich um und nehmt die mit. Ne? Das ist ja dieses allein losfahren und ich reite mal irgendwo ein Pferdprobe.
Das macht echt keinen Sinn.
Ja, auch goldene Regel Nummer 1, immer vorreiten lassen, nie selber aufsteigen gleich.
Ja.
Ne? Wenn der Besitzer nicht vorreiten will, aufpassen. Ne? Ich sage immer, wenn das alles so einfach wäre, dann wären wir Trainer ja arbeitslos. Ja, das ist ja, ich kaufe mir auch kein Auto und baue den Motor selber, habe ich keine Ahnung von.
Ja, ja.
Und das ist, gerade ein Pferd braucht ja einen sehr souveränen Part, gerade am Anfang. Ne? Und das ist total toll bei unserem Job. Mit jedem Pferd lernen wir, mit jedem Pferd werden wir besser. Man kann sich ja in unserer Sparte extrem fortbilden, wie du das machst. Ne? Ja, also stimmt, ja. Richter und auch mit jedem Kurs, mit jedem Reitschüler lernt ja. man ja. Ne? Man wird ja immer besser. Deswegen, ich war immer ein Jungtrainer, das bin ich ja jetzt nicht mehr, aber ich bin noch lange nicht fertig. Ne? Ich bin jetzt 36, ja. also ich werde 36, da habe ich ja noch einiges vor mir.
Mhm.
Und das ist ja auch das Schöne, dass wir noch reiten können, wir so fit sind. Im Westernsport ist das ja ein bisschen körperlich einfacher wie im Dressursport, vom Schub und Schwung der Pferde.
Das stimmt,
ne?
ja.
Das also stimmt. Da werden wir, glaube ich, massiv älter.
Ja, das war jetzt interessant, als ich diese Ausbildung gemacht habe dieses Jahr. Ne? Die ging über 4 Wochen.
Mhm.
Jeden Tag mussten wir wirklich Stuten im Grunde genommen belegen, im Labor arbeiten.
Also dem Besamungswirt.
Mhm. Ganz genau, ja. Und es gibt ja einmal für den eigenen Bestandsbesamer, der darf aber nur die eigenen Stuten besamen. Mhm. Und das, was ich gemacht habe, darfst du halt Fremdstuten besamen und Fremdhengste, EU-Station. Und dann lernst du halt die ganze Gesetzgebung drumherum und lauter so ein Kram. Ne? Und das war wirklich jeden Tag 15 Stunden lernen.
Mhm.
Praktisch und theoretisch. Und das ging morgens um 6 los und dann nachts bin ich dann um, keine Ahnung, 12 oder um 11 ins Bett gegangen, todmüde und am nächsten Morgen schon wieder. Ne? Und das ging wirklich 4 Wochen lang nur so. So, und dann habe ich gelernt, überleg mal, wir haben jetzt 35 Jahre gezüchtet, haben viele gute Pferde verkauft, alles, ja. Und nach 35 Jahren lernst du einfach, dass du keine Ahnung hattest. Das ist ein Wahnsinn.
Da also von der Tierärzte. Gynäkologie meinst du, oder?
Ja, da sind Tierärzte am Werk, das war in Neustadt-Dosse im Landgestüt dort. Und die gehören der Uni in Wien an. Das ist die, also das Neustädter Gestüt, das ist wie so eine Außenstelle von der Uni Wien. Und die sind weltbekannt. Und da sind Ärzte, die haben eine Ahnung, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, die sind wieder spezialisiert, das ist ja ein ganz eigenes Fachgebiet.
Die machen nur das und die machen nur Studien dort auf dem Gestüt. Und außerdem Besamungen teilweise, die haben der eine Hengst nur... Der Quarterback, der deckt 600 Stuten, der macht, also die verkaufen 600 Mal Samen pro Jahr.
Ja,
der wird jeden Tag abgesamt. Ja. Ja. Und da standen so, keine Ahnung, vielleicht 25 Hengste dort. Die werden beritten auch teilweise von denen, die gehen auch noch auf Sport und auch noch sind gleichzeitig im Deckgeschäft. Das ist schon echt, was da vor sich geht, das ist voll professionell. Also richtig, richtig gut.
Das sind ja die ganzen Sparten. Ne? Also man ist ja sehr professionell oder auch als Reiter. Ich habe jetzt meinen Meister gemacht und habe mich dazu belesen, Biomechanik übers Pferd.
Ja.
Also selbst wenn man gut reiten kann, man lernt ja nie aus. Es gibt so viele Dinge, die man übers Pferd noch lernen kann. Oder habe ich von meinem Mike darüber gesprochen, dass wenn man ein guter Reiter ist, nicht unbedingt ein guter Reitlehrer.
Ja, ganz klar.
Ist ja auch ein Riesenprozess, gerade für uns Reiter, die damit groß werden, das in Worte zu fassen.
Ja.
Ne? Das ist ja, aber das sieht man ja auch an deiner, du hast ja auch schon Bücher geschrieben, du hast ja schon sehr viel Reitschüler, du gibst sehr viel Kurse. Auch da hast du ja einen extrem großen Wissensschatz. Ne?
Ich finde es auch so wichtig, dass man Leuten das beibringt, die eigenständig auch das Pferd ausbilden wollen. Ich habe Reitschüler schon seit 15 Jahren dieselben. Das sind Gruppen. In Schweden beispielsweise und Finnland, dieselbe Gruppe, fast immer. Da gehe ich dahin, gebe ich Reitunterricht, die sind schon Trainer, die bilden schon Pferde aus, die starten ihre jungen Pferde, dann kommen sie auf einmal mit 3-Jährigen ungeritten dahin. Das reiten wir dort in der Halle an Ort und Stelle, in der Halle, die ist 30 mal 80. Die haben riesenlange Hallen dort in Schweden. So, ne? Alles machbar. Die kommen mit Warmblütern, da reiten wir die Warmblüter an, dann fahren wir die vom Boden aus ein bisschen, danach setze ich mich da drauf und reite die mal und dann die ersten Ritte und die sind immer hochbegeistert, die Leute so. Ne? Das ist immer so.
Macht auch über Spaß, über Jahre so Leute zu betreuen.
Ja,
ne?
Das ist ja genau. Also,
und ich finde auch, es macht unheimlich Spaß, auch wenn man auf Kursen schwache Reiter hat, die denken immer, oder was die am Anfang stehen, immer so, das hat ja nichts mit Schwäche zu tun, aber es ist ja toll, jedem weiterzuhelfen, der lernen möchte. Also geht es eigentlich eher um die Einstellung wie um das Talent oder das Material. Ne?
Ja.
Also das ist schon, und das ist halt die Frage, was Mike hat zum Beispiel gesagt, ihm fällt es schwerer, fast Kurse zu geben von der Konzentration, wie zu richten. Also ich hätte das so nicht gedacht. Ich mache ja nur Kurse, ich bin kein Richter, weil alles geht, glaube ich, auch nicht. Also zumindest jetzt bei mir nicht. Und ich finde Kurse super, aber es ist natürlich eine ganze Zeit analysieren, kommunizieren, Feedback geben, überprüfen. Das ist natürlich, als Richter musst du ja nicht so viel Feedback geben, das nicht so...
Genau. Also eigentlich musst du gar kein Feedback geben. Jetzt sage ich mal, ja. Wenn du was Spezielles richtest, aber wenn du in NHE jetzt richtest, da will ja keiner deine Meinung hören. Oder du darfst ja keinem Teilnehmer deine Meinung sagen.
Ja.
Außer wenn er kommt und fragt, dann musst du das machen.
Mhm.
Aber eigentlich in den großen Klassen jetzt, wenn ich FEI Europameisterschaft richte oder irgend sowas, da kommt keiner und sagt hier, oder Futurity oder Derby oder so, ja, erzähl mal. Ja, oder...
Also findest du auch eher, dass Kurse für dich fast also mental anspruchsvoller sind? Oder?
Ja, anspruchsvoller, also nicht schwieriger,
aber
anspruchsvoller,
okay.
Auf jeden Fall. Also die Kosten, die Kurse, die saugen dich aus, finde ich. Mhm. Also am Abend bist du schon, weißt du, was du getan hast.
Wie viele Teilnehmer nimmst du immer?
Ich nehme 10 meistens, maximal mal, wenn es gar nicht anders geht, auch 12, aber dann ist auch, mehr will ich nicht.
Mhm.
Und Kurse, manchmal, wenn wir einen Kurs ausschreiben, habe ich meistens um die zwischen 18, 22 Teilnehmer bis 22 Teilnehmer pro Kurs so. Und dann sage ich, okay, wir splitten mal und wir machen den einen Kurs an dem Termin und dann den anderen Kurs. Und dann schreibe ich das mal aus, was ist dir lieber? Und dann schreibt er, ja, der Kurstermin würde mir besser passen. Und schon haben wir das meistens geregelt, dass wir dann halt teilen in 2 Kursen. Und das sind dann die 2 Kurse, die ich dann immer in der Winterzeit mache.
Okay. Ja, schön. Ja, dann habe ich noch ein paar Fragen zum Abschluss. Der Tisch wackelt. Also erstmal hast du einen Rat an Amateursportreiter, also an Non-Pros. Also, weil oft sind ja, ich meine, das ist ja für dich als Trainer und Richter eine Option. Für viele Leute sind ja so nervös auf dem Turnier. Hast du da so einen grundlegenden Ansatz, dass man den mal auf den Weg geben könnte?
Ja, also man kann schon, ich sag mal, an sich selbst arbeiten, dass man weniger Stress auf dem Turnier sich macht und mental stärker ist.
Mhm.
Man muss das Turnier im Grunde genommen so sehen, als ob das ein Paid Warm-up ist. Ja? Und ich würde diesen Teilnehmern, diesen Amateuren oder überhaupt diesen Turnierreitern empfehlen, macht so viel Paid Warm-Ups, wie ihr überhaupt nur könnt.
Also Training.
Ganz viel Paid Warm-Up. Wirklich aber auch nicht, es reiten 2 in der Halle und ich komme da rein jetzt und reite ein Ranch-Riding oder reite ein Raining oder was immer. Sondern macht mal wirklich Paid Warm-Up. Und wenn das Pferd aufgeregt ist, wenn du merkst, dass dein Pferd aufgeregt ist, ja, sagen wir im Trail, dann geh raus, geh nochmal rein. Ist es immer noch aufgeregt, deiner Meinung nach, dann geh nochmal raus. Also nochmal raus, meine ich jetzt, reit dein Paid Warm-Up zum Ende.
Ja.
Diese 5 Minuten, geh raus, kauf dir noch 1, komm nochmal rein. Und hintereinander möglichst.
Mhm.
Also nicht, jetzt, ich mache jetzt ein Paid Warm-Up und in 3 Stunden noch 1 und in 6 Stunden noch 1, sondern ich versuche das mal, 10 Minuten draußen in die Abreiterhalle gehen, wieder Paid Warm-Up.
Mhm.
Nochmal 10 Minuten raus oder 5 Minuten raus, nochmal rein.
Also, dass der Knoten quasi platzt.
Ganz genau. Und zwar der Platz auch bei den, nicht bei den Reitern, sondern bei den Pferden.
Mhm.
Und es ist ja so, wenn du aufgeregt bist im Pattern, ja, es ist nicht nur dein Gefühl, dass du aufgeregt bist. Es ist auch so, dass dein Pferd dir vermittelt, es ist aufgeregt. Das merkst du da dran, du machst ein bisschen die Beine zu, wie zu Hause, du reitest mit viel Bein und dann auf einmal merkst du, das leichteste Schließen der Waden will der schon nach vorne weg.
Mhm.
Ja, und da musst du ganz viel raus, rein, raus, rein, raus, rein und möglichst viele einfache Klassen reiten. Wir haben beispielsweise, wenn ich mir das überlege, die Allrounder, die ich früher geritten habe, Pobayutodok oder wie die alle heißen, die mussten Trail, Western Riding, Pleasure laufen, Horsemanship, was immer. Ne?
Mhm.
Und dann hast du die so oft abgeritten, wieder rein. Und dann kam wieder das Finale und so weiter. So ging es in Münster, auf die deutsche Meisterschaft oder was immer. Ne? Das waren die coolsten Pferde schlechthin.
Ja, das sage ich halt auch immer, die sollen erstmal ordentlich reiten lernen, bevor sie irgendwas Spektakuläres reiten. Genau. Immer erstmal sauber.
Ganz genau, erstmal sauber und nichts Spektakuläres. Spektakulär ist nicht gut für den Anfang.
Genau.
Und viel davon. Ja. Wirklich nicht sparen an Paid-Warm-Ups oder an Klassen nicht sparen. Hm. Oft reingehen und immer wieder und immer wieder und immer wieder, am besten, wenn es geht, immer mit jemandem, der sie coacht. Hm. Dass du jetzt draußen stehst und sagst, okay, wenn ein Pferd noch am Zappeln ist am Tor, dann mache ich natürlich, dann reite ich nicht durchs Tor. Ich muss ja gucken irgendwie, dass er stehen bleibt. Mhm. Ja. Dann mache ich Pause, fasse ich es an, lobe es oder was immer, mhm, bis es steht. Mhm. Und ganz wichtig ist, wenn ich an Punkten reite in der Horsemanship oder an Hindernissen oder so, bleib am Hindernis so lange, bis das Hindernis ruhig geht. Mhm. Und dann wechsel zum nächsten Hindernis. Und wenn du Paid Warm-Up von 5 Minuten machst und du reitest irgendein Trot-Over und dein Pferd, wenn es natürlich das im Training beherrscht, mhm, und du merkst, du kriegst es nicht durch das Trot-Over, dann geh mal wieder drüber und wieder drüber und wieder drüber. Und jetzt merkst du, der entspannt sich immer mehr und jetzt ist es kein Problem mehr für den. Dann geh mal ein bisschen Schritt und geh mal zum nächsten Hindernis.
Also immer einen positiven Abschluss schaffen. Dann immer, lieber weniger Hindernisse.
Ja, ja, und vor allem das, wovor ein Pferd Angst hat auf dem Turnier, was aber zu Hause keine Angst davor hat. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, okay, mein Pferd geht zu Hause ganz schlecht durchs Tor und dann gehe ich aufs Turnier und dann mache ich nur Tor, Tor, Tor. Ich meine, dann mache ich das Ding total wahnsinnig.
Das ist aber auch der Grund wahrscheinlich, warum der Reiter nervös ist, weil er weiß, das Pferd kann das nicht gut.
Ich, ja, sag mal, ganz genau.
Sie müssen wissen, wo sie stehen und realistische Einschätzungen haben.
Genau,
ne?
So ist
und
das.
Und ich glaube, deswegen sind wir Trainer ja so gut, weil wir genau wissen, wo die Stärken und Schwächen des Pferdes sind.
Ja.
Und wir genau wissen, wo das Pferd mehr Hilfe braucht.
Genau.
Und ich sage immer, manchmal sage ich so bei Pferden, ich mache jetzt einen Korrekturritt, wenn das nicht klappt. Und dann reite ich so ordentlich, dass ich es gar nicht muss. Oft ist es so, wenn man diese Einstellung hat,
genau,
wenn es nicht klappt, mache ich in Ruhe eine Korrektur. Ganz wichtig, nicht strafen. Strafen bringt ja gar nichts.
Genau. Ja.
Dann reitet man oft so ordentlich, dass es dann auch funktioniert. Ne?
Ja,
also, genau, dass man selber diese mentale Stärke hat und auch schon weiß, okay, das fällt dem Pferd schwer, deswegen mache ich das extra langsam. Ne?
Ja, genau.
Diese realistische
Einstellung. Also das finde ich auch sehr, sehr wichtig.
Mhm.
Das ist so, und es ist unheimlich wichtig, dass die Pferde zu Hause alles gelernt haben und dass sie das ganz easy beherrschen. Und dann ist die Zeit gekommen, dass man aufs Turnier geht.
Genau.
Dann bekommt das Pferd auf dem Turnier keinen Stress.
Mhm.
Und was auch noch ein Punkt ist, ganz wichtig, leg dir wirklich das Pattern nicht schwieriger, aber so ähnlich von den Abständen her, wie das auf dem Turnier stattfinden wird.
Mhm.
Wenn du jetzt dein Lobover im Bogen, sag ich mal, du hast ein Kreuz, da musst du da drüber galoppieren. Und dann legst du es auf 10 Meter Breite und dann gehst du aufs Turnier und dann ist es auf 6 Meter oder 8 Meter Breite gelegt oder so. Das ist nur ein Beispiel, mhm, ja. Das ist, du machst dein Pferd damit irre.
Mhm.
Du musst die Maße vom Turnier, dieses Pattern, die musst du zu Hause, die muss dein Pferd zu Hause beherrschen.
Mhm.
Man muss immer bedenken, ein Pferd ist ein Gewohnheitstier. Mhm. Das ist das Simpelste, um Pferde auszubilden.
Mhm.
Das muss immer jeden Tag in unserem Kopf drin sein.
Mhm.
Die machen das nur, wenn man das so oft mit denen wiederholt hat,
mhm,
machen die das am besten.
Ja, ich übe es manchmal sogar schwerer. Also ich jetzt für,
genau,
mich, damit,
genau,
ich eher auf dem Turnier, wo die,
genau,
Umstände schwieriger sind. Aber da ist natürlich wichtig, dem Pferd ein Erfolgserlebnis zu vermitteln. Und dann sage ich vielen, übt erstmal die einzelnen Hindernisse, wenn ihr Pattern,
genau,
habt. Und wenn alle einzelnen Hindernisse klappen, über eine Woche verteilt, baut,
genau,
dann die Pattern auf.
Das mache ich genauso.
Genau.
Das mache ich auf meinen Kursen vor allem.
Genau.
Ich lege immer ganz schwierige Pattern auf den Kursen.
Mhm.
Dann üben wir für diese,
mhm,
Superreiter,
mhm,
ja, die reiten richtig gut.
Mhm.
Ne? Und dann üben wir mal einfach ein Teil,
mhm,
was, bis es funktioniert, das nächste Teil, bis es funktioniert und so weiter.
Mhm.
Die jetzt Mega-Profis, die schon richtig, richtig gut sind, die reiten durch,
mhm,
und dann gibt es irgendwo ein Hindernis, was nicht gut klappt und dann bleiben wir dort.
Mhm.
Also ich muss ja nicht,
ja,
mit denen jetzt mal ein normales Trot-Over, was über Slalom geht oder so, wenn sie es,
ja,
beherrschen, nicht zweimal üben, ja,
ja,
weil das,
ja,
einfach, wenn alles stimmt, stimmt alles.
Mhm.
Dann machen wir weiter und da, ich sag mal, ich lege jetzt ein Pattern auf, was von der deutschen Meisterschaft ist und da sage ich, okay, und das machen wir jetzt mal.
Ja.
Und,
ja,
das Teil, was nicht klappt, das ist meistens ja ein oder zwei Hindernisse, die immer so ein bisschen,
mhm,
tricky sind. Ne? Da bleiben wir und dann üben wir die einzelnen so lange, bis sie geklappt haben, wie du gesagt hast. Und dann kommt der nächste Reiter da dran und dann,
ja,
ist man wieder dran und dann reitet man wieder das ganze Pattern.
Genau, und dann muss man auch mal gut sein lassen, wenn es klappt. Ne?
Ganz das genau, und wenn es klappt, dann sind die fertig und dann ist die nächste Gruppe.
Genau. Ja,
und genau, genau so, ja, wir scheinen ja ähnlich zu arbeiten.
Ja, ja. Dann habe ich noch, würde ich gerne einen Rat von dir an Jungtrainer hören. Was würdest du jungen Trainern raten? Jetzt hast du ja wirklich, du bist da komplett durchgemarschiert selber. Heute gibt es ja massiv mehr Unterstützung für junge Trainer, kann man so sagen. Ne? Wenn sich jetzt so ein Jugendtrainer oder wenn jemand überlegt, ich war ein erfolgreicher Jugendlicher, möchte Trainer werden, was würdest du dem raten?
Also Jugendtrainern würde ich als allererstes raten, auf jeden Fall, dass sie bei einem lernen, sowas wie dein Papa, ja, beim Lutz.
Also im Horseman, so ein bisschen.
Beim Horseman. Und dann auf jeden Fall lernen, junge Pferde anzureiten und richtig den Start, die Basics zu geben.
Mhm.
Wer das kann, wenn man nach USA geht, wird man mit Handkuss genommen.
Mhm.
Man wird wirklich, also teilweise, wenn du wirklich gut darin bist, du wirst mit Handkuss genommen und die zahlen dir mehr, als du dir vorstellen kannst.
Mhm.
Und wenn du dann hier ein Geschäft machst, das ist wahnsinnig wichtig, weil ansonsten, wenn du immer nur Pferde nimmst, ins Training nimmst, die schon geritten sind, das sind die, die ein guter Trainer gestartet hat und die meistens gesagt hat, naja, der ist lieb, aber nicht so talentiert. Ich schick den nach Hause.
Mhm.
Und dann kommt er zu dir und dann hast du lauter liebe Pferde, die nicht talentiert sind.
Okay, also rätst du dem Jungpferd, er soll die Foundation auch selber lernen. Ist ganz ja auch genau. So ein bisschen das Gefühl fürs Pferd kriegen beim Reiten, ne?
Oft leider halt so, nennen sich schon junge Trainer, sag ich mal, einer, der jetzt Trainer C gemacht hat und schon geht er ins Geschäft und will sich als Trainer verkaufen, ja. Aber wenn ich das manchmal angucke, mit was für Pferden die ankommen und wie sie selbst im Pferd sitzen und so, das ist, da würde ich keinen so Geschäft starten. Wobei ich Respekt habe für die Trainer C, B und was immer. Die sind für uns auch nämlich auch noch sehr wichtig, weil sie die Leute, ich sag mal, wenn die jetzt in irgendeinem Dorf leben oder so und die Leute, die Kinder dort und die Jugendlichen abholen und die zum Westernreiten bringen, das ist natürlich Gold wert.
Mhm.
Daher, die haben schon ihr Platz als Trainer im Geschäft, ja?
Ja.
Und das ist ein anerkannter Platz auch. Den respektiere ich sehr. Ne? Aber wenn man wirklich mal in den Sport will, geht nicht über diese Basics hinweg, sondern lernt erstmal diese Basics von einem guten, erfahrenen und fairen Trainer vor allem. Das ist der Punkt.
Mhm.
Du kannst immer junge Pferde knacken.
Mhm.
Du arbeitest jeden Tag zweimal, was immer, dann gehen die in die Führmaschine, dann gehen die, werden die longiert auch noch und. Dann laufen sie todbrav und machen nicht einmal den Kopf hoch. Aber da gibt es, diese Methoden werden immer weniger ansehnlich und man kann sie nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen.
Mhm.
Und es ist besser, man lernt bei einem, dessen Methoden man in der Öffentlichkeit zeigen kann.
Also die man auch vertreten kann.
Die man vertreten kann, also ethisch vertreten kann. Diese, an so einem Ort müssen junge Trainer lernen gehen.
Okay.
Und dann kann man von da aus lernen, okay, wer gefällt mir vom Stil, zu wem gehe ich, dort will ich mal lernen, ich will, das ist mein Vorbild, ich will so wie der sitzen, ich will, dass meine Pferde so über den Trail, durch den Trail laufen oder stoppen und drehen oder was immer, ja. Und dann kann ich mich dann dafür entscheiden. Aber ich kann die Basics und ich kann ein junges Pferd von dort aus überall hinbringen und das ist das Allerwichtigste.
Okay, eigentlich geht es ja darum, wie lernen Pferde und gerade die verschiedenen Typen so akzeptieren, wie sie sind und auch mit ihnen handeln zu können. Ne?
Ganz genau.
Das eine Pferd kannst du in zwei Tagen anreiten, bei anderen brauchst du vier Wochen. Ne?
Genau so ist das auch, ja.
Dieser Horsemanship-Gedanke.
Ja, ja.
Und dann erst die Technik.
Ganz genau.
Genau. Und da von welchen Zeiträumen redest du da?
5 Jahre.
Ja, genau. Weil es ist nicht mal eben 4 Wochen Praktikum und dann werde ich ein Pferdetrainer.
Nein. Ich finde, das Allerbeste ist, wenn man in einen guten Stall geht, wo man wirklich junge Pferde anreiten lernen kann und starten kann und die in den Sport bringen kann.
Mhm.
Und wenn man da 5 Jahre bleibt, dann geht man raus und macht man in Deutschland ein gutes Geschäft und die Leute rennen zu einem. Und wenn man bei dem Richtigen gelernt hat, das spricht sich schon überall rum.
Mhm.
Wenn ich beim Metzger in den USA arbeiten gehe oder dort lerne, das spricht sich auch nämlich rum. Und wenn ich bei einem in den USA arbeite oder in Deutschland oder so, der einen guten Ruf hat, der also wirklich ein Vorzeige-Horseman ist, ja, wenn ich mich dann selbstständig mache, rennen alle schon zu mir und dann habe ich ein gutes Geschäft. Mhm. Und eins würde ich den jungen Trainern auch empfehlen, macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe in meinen jungen Jahren. Ich habe nur die beklopptesten Pferde Deutschlands bekommen. Wenn eins nicht reitbar war, haben die immer gesagt, bring den zum George.
Das ist ein hoher körperlicher
Verschleiß und du bekommst einen schlechten Ruf. Aber diese Pferde waren bei zig Trainern vorher. Die wurden verkloppt, die wurden misshandelt, die wurden alles mögliche. Und dann kommst du, werde ich nie vergessen, das war noch nicht mal so lange her, vor 5 Jahren oder so, kommt ein Pferd von einem Trainer, ja. Mhm. Ja, der soll super brav sein, Western Riding Pferd. Kommt in die Bahn rein, ich führe den in die Halle, so 15 Meter rein, in die Mitte vom Zirkel, setze mich da drauf, ich sitze oben, der steigt auf die Hinterbeine und rennt auf 2 Hinterbeinen mit mir aus der Halle raus bis vor die Halle. Ganz genau. Oh Gott, ganz genau. Und der war nur auf Steigen, Bocken, Schlagen.
Konditioniert.
So, und wenn du jetzt sowas reitest, und da sind Zuschauer, die denken nicht, dieser böse Pferdebesitzer hat das Pferd bei anderen Trainern abkochen lassen, bis nichts mehr ging, und dann brachte das zum George, der arme George, sondern die sagen, der George ist ein Tierquäler. Das ist das, was die Leute sehen. Die werten das, was sie jetzt sehen. Und wenn es geht, Finger weg von solchen Pferden.
Ja, weil man sonst in die Schiene Problemfälle kommt. Wenn man das möchte, ist ganz das genau. Ja in Ordnung. Ne?
Ganz genau.
Aber da muss man sich Gedanken vorher zu machen. Ja.
Aber wer in diese Schiene kommt, der ist nicht in einer guten Schiene.
Ja.
Man kann es machen, aber ich sage dir eins, die Menschen verstehen das nicht.
Ja.
Sie verstehen diese Cowboy-Methoden halt leider nicht. Ja.
Ich sage immer, es hat einen Grund, wenn sie Pferd so massiv entzieht. Das ist ja eigentlich ein Hilfeschrei. Bocken, Rennen, Steigen ist eigentlich der absolute Hilfeschrei eines Pferdes.
Ja, ganz genau.
Das kann man, ich hatte auch schon ein paar Steiger, so ansatzweise, das kriegt man auch schnell geregelt.
Ja.
Aber wenn man schon hört, 10 Trainer haben es probiert, sage ich auch, nee, danke.
Ganz
dafür breche ich mir nicht das Genick in 4 Wochen auf so einem Pferd. Ne?
Ich habe jetzt gerade auch ein Pferd, was die Besitzerin abgebockt hat und schwierig so zu arbeiten war und so, das ist jetzt ins Training gekommen. Das war halt kein Problem, ja. Ich meine, longierst du ein bisschen, da hatten wir auch mal eine Stunde in die Führmaschine, setzt dich da drauf, reizt ein bisschen, hast gemerkt, dass er klemmig ist und so, ein bisschen durch den Trail gejagt, weißt du, einfach über Stangen geritten und so, dann war er brav, nächsten Tag ins Gelände raus mit einem anderen Pferd, mal ein bisschen geklettert und so.
Also quasi neues Programm,
reset. Genau, total reset, ja. Und schon, das läuft jetzt, das ist ungefähr jetzt eine Woche in Beritt, das läuft totenbrav.
Jetzt ist er wahrscheinlich sehr dankbar, dass er endlich die gleiche Sprache spricht
läuft
und nicht versteht.
Den
Trend, ne?
Genau.
Also,
und das ist überhaupt kein Problem, aber das ist ja nicht das, wovon ich rede. Also wenn ein Pferd mal bockt oder mal steigt oder so, das ist ja kein Problempferd. Das war ein bisschen übermütig, und das ist alles.
Auch da muss man auch sagen, die Botter sind ja sehr brav. Aber wenn die mal einen Satz machen, sind es keine bösen Pferde. Es sind halt Lebewesen, sind ja keine Maschinen.
Ja.
Auch im Winter sind die mal frisch und machen mal einen Satz. Ne?
Ja.
Oder da muss man sie auch mal Pferd sein lassen. Ich steige dann ab und lasse sie einfach laufen, wenn ich merke, die sind quirlig. Steige ich ab, mache das Kopfstück ab, lasse die 20 Runden flitzen und steige wieder auf.
Ja, genau so ist das
Also da bin ich jetzt nicht der große King, der dem Pferd zeigen muss, wo der Hammer hängt.
Ja.
Ich denke halt, ein Pferd darf Pferd sein.
Ich gehe auch immer inzwischen den einfacheren Weg. Also wenn wir mal so ein bisschen empfindliche Pferde haben, wie du gesagt hast, wir reiten ja viele Junge an. Das ist für uns so, sag ich mal, das Hauptgeschäft. So, ne? Und das geht so einfach und so leicht. Nach einer Woche laufen die alle. Und vor allem, wir reiten die inzwischen. Ich habe eine Methode, da bockt nicht mal einer mit dem Sattel. Du tust einen Sattel da drauf, longierst den, der macht nicht mal einen Bocksprung mit dem Sattel.
Ja, super.
So habe ich meine Methode zum Anreiten von Pferden entwickelt inzwischen. Das geht so problemlos und so easy, so einfach. Und die schwierigen Pferde kommen in einen ganz anderen Rhythmus.
Ja, aber du bist ja auch der souveräne Part. Du vermittelst dem Jungpferd Sicherheit.
Ja,
ne?
Ganz genau, ja.
Ne?
Und
das ist
wir tun wirklich alles dafür, eigentlich, dass sie nicht bocken beim ersten Reiten.
Ja.
Das ist sattelfest und geht zur Seite und dann springen die und rasen und docken durch die Gegend. Ja, machen wir überhaupt nicht mehr. Das ist alles, finde ich, sowas von veraltet.
Die machen wahrscheinlich auch Doppellonge, oder?
Doppellonge, fahren mit der Doppellonge, ganz genau. Ja. Ne?
Also,
ja. Ich meine, möglichst nicht einen Bocksprung beim Anreiten.
Ja, ja. Nee, das haben wir auch. Wir gehen ja eigentlich ins Gelände, da haben wir nie Probleme. Mit Handpferd.
Genau.
Das ist ein souveränes Pferd, ein souveräner Reiter. Und dann laufen die brav hinterher und können sich ans Reitergewicht gewöhnen.
Ja, genau. Ne?
Und dann gehen wir erst im Roundpen. Und erst, wenn die im Roundpen Schritt, Trab, Galopp laufen, dann gehen wir erst in die Halle. Ne?
Genau, so machen wir das auch.
Ja. Den Vorwärtsgang dann finden.
Ja,
ne?
Genau. Ja.
Ja, schön. Dann komme ich zur Abschlussfrage. Meine Wendy-Frage. Wenn du ein Pferd wärst, was würdest du dir wünschen? Jetzt sagen wir mal, du bist ein Trainingspferd, was auch ein Sportpferd ist. Wie würde so eine Woche für dich aussehen? So eine perfekte Woche aus Pferdesicht. Was denkst du, wäre es gut fürs Pferd? Also Haltung, Training, was wäre eigentlich so die Optimalfall, wenn du es dir alles aussuchen könntest?
Also, wenn das so wäre und ich könnte mir das aussuchen, dann würde ich mir aussuchen, jeden zweiten Tag Training.
Mhm.
Nicht 5 Tage die Woche und nicht 6 Tage die Woche.
Also Training meinst du Reiten oder Bewegen? Genau,
Reiten.
Okay, Reiten.
Mhm. Ja. Und ich möchte dann aber genauso trainiert werden wie ein Sportler, der auf eine Sportart vorbereitet wird.
Also Ausgleichstraining.
Genau. Ich möchte, sage ich mal, Fitness machen, so wie Bodybuilding oder was immer, ein bisschen Joggen gehen, durchs Gelände, ja, wäre das Joggen gehen. Ich möchte stark werden, körperlich und muskulär, von meinem Skelett her, Sehnenbänder, alles, bevor dass ich überhaupt an den Sport herangeführt werde. Ich möchte die Hilfen dann von dem Reiter jeden Tag kennenlernen und auf seine Zeichen reagieren. Und ich möchte, dass mein Reiter möglichst mich schon mit Sporen reitet, aber im Grunde genommen, dass ich irgendwann nur auf seine Waden reagiere. Ja? Waden, Zügel, Hilfe, also. Und ich möchte physiologisch korrekt geritten werden.
Was bedeutet das für dich?
Ich möchte über den Rücken geritten werden. Ich möchte, dass man das beachtet, was man mit mir macht. Ab und zu mal einen Physiotherapeuten auf meinen Rücken gucken lässt und auf meinen Hals und so, dass ich weiß, okay, alles ist in der Reihe, ja, weil manchmal ist es ja so, dass ein Facettengelenk nicht mehr ganz so sitzt, dann macht es mir Schwierigkeiten und Probleme. Und ich möchte gut gefüttert werden, ja, möglichst so genug Heu, also das machen wir, wir füttern inzwischen nur noch in Netzen, wobei Netze sind auch nicht ganz so jetzt, viele Leute sagen, nee, ein Pferd muss vom Boden fressen, ich inzwischen denke ganz anders darüber, ich finde Netze müssen so gefüllt sein, dass das Pferd 24 Stunden Heu hat.
Pferd ist ein Dauerfresser.
Und ein gutes Heu. Mhm. Und 24 Stunden, dieses Netz, finde ich, darf so gut wie gar nicht leer werden. So, dann möchte ich ein gutes, klares Wasser, möglichst also kein geklortes Wasser haben. Daher haben wir hier beispielsweise Quellen.
Mhm.
Das finde ich total gut. Meine Pferde lieben das. So, und dann möchte ich, dass meine Box auch sehr sauber ist. Dass, wenn ich mich da hinlege, dass ich nicht das Urin atmen muss und dass meine Lunge und so weiter halt total schlecht wird und dass ich keine Huffäule kriege, weil nicht gut gemistet wird.
Mhm.
Ich möchte, dass morgens gemistet wird und abends auch noch abgeäppelt wird und die nassen Stellen rausgeholt werden. Und ich möchte, dass genügend Einstreu drauf ist, dass, wenn ich mich da hinlege, dass ich mir die Sprunggelenke nicht aufreiße und die Kapalgelenke. Das wünsche ich mir. Dann wünsche ich mir ein leckeres Kraftfutter auch. Das kann auch jetzt Hafer. Und dann, wenn ich am Wachsen bin, wünsche ich mir natürlich auch das richtige Mineralfutter und dass dann mein Heu abgecheckt wird Anfang des Jahres, dass man weiß, okay, muss ich noch Mineralien kriegen, anderer Art, die jetzt nicht in dem Heu drin sind.
Genau, kann man bei der Lufa einschicken, ne? Und
genau,
das auswerten lassen.
Genau, das machen
wir
auch, ja, ja, ganz genau. Dann wünsche ich mir auch noch zusätzlich, dass ich, wenn ich schwitze, Salz bekomme, weil Salz ist wahnsinnig wichtig.
Hm.
Und vor allem, wenn ich Salz bekomme, dann trinke ich auch mehr.
Hm.
Und das ist wahnsinnig wichtig. An den Tagen, an denen ich jetzt nicht schwitze, brauche ich kein Salz. Ich möchte einfach, also im Grunde genommen, dass man mir das alles so gut wie möglich dann bietet. Ja? auch mal Weidegang, wenn es geht mit anderen Pferden, also in der Herde. Ja. Wenn es geht, natürlich schwierig wird es, wenn Pferde jetzt, wenn ich beschlagen bin und ich bin mal ein lustiger Vogel und knall mit meinen Sliding-Eisen hinten raus, verletze andere Pferde, da muss man das auch mal ein bisschen so abwägen.
Aber bei euch kommen schon die Pferde jeden Tag raus, dann
ja,
einzeln?
Also Paddocks auf jeden Fall ja, einzeln ja, raus, ja, ja kommen ja, die alle und ja. Dann wir haben dann hier eine Hengstwiese für die Hengste, die mhm. kommen immer alle, jeder Hengst außer die Paddocks, mhm. kommen die immer für 2 Stunden auch noch zusätzlich gesondert auf die Wiese. Ja. Stuten haben das natürlich besser, ja, die sind sehr viel auf den Wiesen in großen Gruppen und so. Ja. Außer wenn mal eine von denen eine richtige Schlägerin ist, dann muss sie natürlich halt sich mit dem Paddock begnügen. Ja, ja. Ja, ja. Aber auf jeden Fall, das wünsche ich mir. Dann wünsche ich mir auch, dass wenn ich mal eine Kolik haben sollte oder irgend sowas, dass man halt sofort nachschaut, wovon so eine Kolik entsteht, weil Kolik ist zum größten Teil entweder ein Futterproblem, aber auch zum größten Teil auch ein Wurmproblem. Mhm. Ich würde mal sagen, zu 95% ist es ein Wurmproblem, außer natürlich, wenn man ganz schlechtes Futter hat. Ja, ja. Ja. Also da, und dann auch, dass man einfach mal ein bisschen Saftfutter kriegt, wenn man jetzt, sag ich mal, nur auf Paddock geht und nicht auf Wiese. Saftfutter kann Gras sein, das kann Möhren, Rüben sein, mhm. was immer ja, man, also rote Beete oder so, was man den Pferden halt geben kann. Ja, und dann möchte ich, dass ich immer auch, dass meine Beine gut eingepackt werden, wenn ich jetzt spinnen muss und schwierige Sachen machen muss und habe Eisen auch noch da drauf und dann wünsche ich mir auch, dass immer gut gestriegelt wird und so, weißt du, dass man einfach den ganzen Staub außer Haut und das tut auch der Seele gut, mhm. wenn man gut gestriegelt wird vor dem Reiten. Mhm. Okay. Ja, und auf jeden Fall, dass ich genügend Pferde, andere Pferde sehe und dass ich an die frische Luft, sehr viel frische Luft habe in meiner Box, so wie auch, wenn ich draußen stehe.
Mhm. Ja, schön. Ja, ich meine, eigentlich wollen wir alles gleich, eine artgerechte Haltung. Umso artgerechter, ja. umso einfacher das Pferd zu handeln. Ne?
Genau. Und dann möchte ich aber auch alles gewinnen auf dem Turnier. Ich bin da ganz anders.
Aber nicht 10 Trainings am Tag.
Nein, vielleicht nicht 10 Trainings am Tag. Aber die Großen, die will ich schon gewinnen. Ja,
ja. Ja, das ist.
Früher war ich ja immer so. Ich bin rein, habe die wirklich. Ich bin durch nach Kreuth reingeritten, habe in die Zuschauermenge, zum Beispiel Futurity Finale, geschaut. All diese Gesichter von den Leuten, ich habe die angeguckt, wie die mich so angucken, haben mir gedacht, ich zeige euch mal, was Training ist gleich. Bin rein und hatte die Nacht davor echt schon den Ritt geträumt.
Ja.
Und bin genau das geritten, was ich geträumt habe. Ja. Dann habe ich teilweise haushoch gewonnen, also wirklich.
Ja, das man muss schon ehrgeizig sein, um so lange auf dem Level.
Ja, ich war schon sehr, sehr ehrgeizig.
Ja. Aber da hast du ja wahrscheinlich auch im Gegensatz zu jungen George ein bisschen die Hörner abgestoßen, oder? Also im positiven Sinne.
Ja, ja, ja. Klar. Ich bin wirklich durch dick und dünn. Es gab Zeiten, die möchte ich nicht nochmal erleben. Mhm. So, ne? Aber als ich mir so sicher war vom Pferdetrainieren und was der Richter sehen will und so, ne? Und ich war immer so allen Richter dankbar, weißt du, die mir halt zugeschaut haben. So, ne? Und dann habe ich mich bei den Richtern auch bedankt, dass sie mir zugeschaut haben. Das fanden die Richter immer ganz komisch, dass ich gesagt habe, ich danke euch, dass ihr mir zugeschaut habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Teilweise die meisten haben gesagt, aber wir werden doch dafür bezahlt. Ja, aber trotzdem, ich meine, ihr sitzt da 5 Minuten lang und schaut mir nur zu.
Ja,
deswegen, das ist schon mal 5 Minuten eures Lebens, sage ich. Das ist schon irgendwie, dafür muss man sich bedanken. So, ne? So war ich eingestellt.
Ja, da finde ich auch immer, sollte man als Turnierteilnehmer wertschätzend sein. Ne? Das heißt, das Pferd ist sauber, der Sattel ist sauber. Es geht nicht um teuren oder silbernen Sattel, sondern um sauber und ordentliche Erscheinung. Genau. Ne? Dass man kurz vorher noch absteigt, das Pferd sauber macht, diese Kleinigkeiten. Ne? Dass man einfach das sich ordentlich präsentiert und wertschätzend dem Turnierveranstalter, dem Richter gegenüber tritt und alle geben sich Mühe und dass man das auch so macht. Ne?
Ich war auch beim Parcoursdienst, auch die kleinsten Sachen, die ein Parcoursdienst gemacht hat. Ne? Bin ich immer beim Vorbeigehen, ist egal wie erfolgreich ich war, bin ich immer beim Vorbeigehen. Da habe ich gesagt, Jungs, ihr macht eine super geile Arbeit. Mache ich immer heutzutage noch, wenn ich richte.
Ja.
Wenn Parcoursdienst unterwegs ist und so, die sind immer morgens, wenn ich komme, Alle, die hatten alle gleich, George, so, ne? Dann sage ich, ihr macht so einen super Job hier, ihr habt die Stangen super geil hingelegt und so, ne? Dann, wenn jetzt alles wirklich so lief, sonst machen wir eine kleine Änderung, aber ich lobe die immer einfach nur so, wie es geht, weil ich das echt schätze und ich weiß, was es an der Arbeit kostet,
Als Veranstalter selber, ne? Ja, also diese Helfer zu finden und zu motivieren, ne? Da kann man sich ruhig mal mit einem Lob bedanken, das ist vollkommen richtig, das sehe ich genauso. Ja, wunderbar, dann vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ich bitte.
Werde bestimmt nochmal wiederkommen, weil ich auch irgendwann über Turnierdisziplin was machen möchte und der Richter brauche. Aber das war jetzt super für den Anfang und ich freue mich, wenn wir uns nochmal sehen.
Ja, danke, tschüss. Linda. Tschüss.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.